Frau Klaus, die Zahlen sind gesunken. Ist das als Erfolg zu werten?
Man muss sagen, dass die Zahlen dauerhaft hoch sind, auf hohem Niveau. Das ist einerseits erschreckend, wenn man sich das anschaut. Und andererseits gibt es ein riesiges Dunkelfeld. Und gerade im digitalen Raum explodieren die Risiken für Kinder und Jugendliche, weil Täter schlicht und ergreifend nur noch einen Klick weg sind und direkten Zugang zu Kindern und Jugendlichen immer wieder haben. Das heißt, es zeigt, sexualisierte Gewalt ist ein Grundrisiko für Minderjährige, sowohl analog wie auch digital.
Sie haben es eben angesprochen, den digitalen Raum. Die Fälle jugendpornografischer Inhalte in sogenannten sozialen Netzwerken sind deutlich gestiegen. Ist es nur dieser eine Klick, der das Ansteigen verursacht?
Tatsächlich findet im Internet insgesamt eine Entgrenzung statt. Das heißt, das, was Sie ansprechen, was gestiegen ist, sind sogenannte Selbstfilmer, also Jugendliche, die von sich selbst Aufnahmen machen und diese dann teilen. Sei es, weil sie verliebt sind und denken, das ist bilateral und dann kursiert dieses Material plötzlich doch im Netz. Sei es, dass sie auch erpresst wurden für solche Bilder. Sei es, dass sie Risiken einfach unterschätzen. Das ist aber ein Ergebnis dessen, dass Kinder und Jugendliche von klein auf mit hoch sexualisierten Aufnahmen auch aufwachsen, zu Hardcore-Pornografie sehr früh Zugang haben. Und dieser entgrenzte Umgang, der spiegelt sich dann auch im eigenen Kommunikationsverhalten.
Theoretisch gibt es ja Möglichkeiten wie Altersbeschränkungen oder Sperren von Inhalten für Kinder. Warum greifen die offenbar nicht?
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen braucht es digitale Safe Spaces für Kinder und Jugendliche. Also so wie wir analog den Kinder- und Jugendschutz durchdeklinieren und Gefährdungen weghalten, so muss auch auf Spieleplattformen und Ähnlichen es Kinder- und Jugendschutzvarianten geben, dass da Kinder und Jugendliche unter sich sind und dass bestimmte Schutzmechanismen greifen. Und dann gibt es diese andere Frage, wie können wir verhindern, dass Kinder viel zu frühzeitig mit Pornografie, mit horrender Gewalt und Ähnlichem, mit Bildmaterial konfrontiert werden, das sie nicht verarbeiten können. Hier brauchen wir deutlich mehr das, was man Safety by Device nennt, also dass über das Tablet und über das Handy der Zugang quasi auch über die Eltern per se gesperrt werden kann in die tiefen Weiten des Internets.
Das heißt, die Eltern sollten auch sehr viel mehr Verantwortung übernehmen.
Die Eltern sollten mehr Verantwortung übernehmen, aber die Eltern müssen auch befähigt werden, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich als Eltern nicht sicherstellen kann, dass ich ein Handy so konfiguriere, dass bestimmte Dinge ausgeschlossen sind, dann sitze ich als Eltern zu keinem Zeitpunkt im Fahrersitz und kann eben gerade nicht bestimmen und kann meiner Verantwortung nicht gerecht werden. Das heißt, ich erwarte sowohl von Politik wie auch von Anbietern und aus der Wirtschaft endlich Kinder- und Jugendschutz zu einem Vermarktungsfaktor zu machen. Das, was aber gleichwohl gilt, ist, dass Eltern sehr viel genauer gerade Kinder begleiten müssen, wenn die im Netz unterwegs sind. Im Netz gibt es keine soziale Kontrolle und wenn Eltern da nicht mehr drauf schauen, dann haben Täter mit nur einem Klick direkten Zugriff auf das jeweilige Kind.
Jetzt haben wir die Eltern angesprochen, wir haben das soziale Netzwerk angesprochen. Es gibt noch einen Raum, in dem sich die Schüler tagsüber hauptsächlich aufhalten, und zwar die Schulen. Welche Rolle spielen die denn?
Es gibt Präventionsprogramme an Schulen. Wir müssen aber sagen, dass die vorrangig auf 5- und 6-Klässler zielen und in Teilen die Grundschule abdecken, dass wir aber zum Beispiel keine Präventionsprogramme für Jugendliche haben. Und insgesamt müssen wir aber sagen, Prävention ist gut und wichtig. Und je mehr Kinder und Jugendliche sozusagen Ahnung von den Risiken haben, reflektieren sie auch ihr Verhalten. Aber Kinder- und Jugendschutz muss wie in der analogen Welt von Erwachsenen umgesetzt werden. Denn in Zeiten von KI, in Zeiten von Deepfake hat kein Kind, hat kein Jugendlicher eine Chance zu erkennen, ob die Person, mit der sie gerade chattet, tatsächlich 16 Jahre alt ist, tatsächlich so aussieht, tatsächlich Deutsch spricht und nicht vielleicht über KI, das einfach nur so übersetzt wird, dass es nicht zu identifizieren ist.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal das drastische Bild verwendet, dass die Täter mit einem Klick sozusagen im Strafraum sind. Warum kommt man an die Täter nicht so gut ran?
Wir verkennen im Moment, dass die Chat-Funktionen, die bei Spielen entsprechend dabei sind, dass die offene Einfallstore für Kommunikation sind, dass dort sehr schnell auch private Telefonnummern ausgetauscht werden können und damit dann potenziell Pädokriminalität 24/7 auf dem Handy des Kindes sein können. Das heißt, manche Risiken, insbesondere der Chats, sind massiv unterbewertet. Und solange da nicht eingegriffen wird, sind wir in Gemengelagen, wo mit einem einzelnen Klick ein Kind sagen kann, ja, ich bin schon 16 und das ist die Altersverifikation und dann eben Dingen und Dynamiken ausgesetzt ist, die es selber in keiner Weise steuern kann.
Und wie schützt man die Kinder, die bereits Opfer geworden sind? Was fordern Sie?
Es braucht mehr Online-Beratungsangebote, auch teilweise Peer-Beratung, weil diese Themen sehr schambehaftet sind. Kinder und Jugendliche, das merken wir aus unserem eigenen Hilfeportal und den Rückmeldungen, geben sich selbst die Schuld, wenn Dinge schiefgehen. Das heißt, wir brauchen mehr niedrigschwellige Beratungsangebote. Wir müssen aber auch Angebote in Präsenz schaffen. Tatsächlich haben sich Beispiele, die an Schulen implementiert waren, als Digitalsprechstunde, als sehr gut erwiesen, weil das eben gleichzeitig auch Sprechräume schafft, mit denen auch insgesamt im pädagogischen Setting gearbeitet werden kann. Also Kinder dürfen mit dem, was sie da erleben, nicht alleine bleiben.